Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Ich bin heute nochmal allein, nur die Michelle am Mikrofon, aber ich habe einen Gast bei mir. Also ihr müsst heute nicht nur mir zuhören, sondern ihr dürft heute Sally zuhören. Und zwar ist Sally, das haben wir auch für ein ganz spannendes Thema befunden, sie ist Bonusmama. Trotz gewollter Kinderlosigkeit, eigener Kinderlosigkeit, ist sie jetzt schon seit 5 Jahren Bonusmama von 2 Kindern und das anscheinend mit so viel Freude, dass sie sich, nachdem sie früher im pädagogischen Bereich tätig war, jetzt als Coach für Bonusmamas arbeitet, was ich super spannend finde und deswegen mich ganz doll freue, dass du heute da bist, Sally, und uns von deinem Thema erzählst und was da alles so zu bedenken gibt. Ich bin mir sicher, es hören uns auch Bonusmamas zu. Herzlich willkommen, Sally.
Danke dir, liebe Michelle. Ich freue mich total, dass ich da sein darf, denn ich glaube, das Stiefmutter- oder das Bonusmama-Sein ist oft so ein Thema, was einfach viel zu wenig besprochen wird. Von daher freue ich mich immer total über solche Möglichkeiten, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also ich freue mich auch total.
Cool. Ja, ich finde schon allein den Wandel von Stiefmutter zu Bonusmama sehr wertvoll. Weil Stiefmutter ist ja total verbraucht schon das Wort und sehr negativ behaftet. Du nickst schon, es geht dir auch so, oder? Bonusmama hat so viel mehr Schönes, oder? Man kriegt da noch eine Mama obendrauf quasi irgendwie. Wie empfindest du so im sozialen Umfeld oder auch in Social Media oder so, wie wird auf den Namen reagiert? Gibt's da auch Gegenwind?
Ja. Absolut. Also ich muss dazu sagen, ich bin mit dem Begriff auch noch nicht ganz fein. Weil ich mag es total, dass es impliziert, dass es etwas Positives hat, dass wir eine Bereicherung für ein Kind sein können. Also das Bonus an sich finde ich total schön. Aber ich habe ein Problem mit dem Mama tatsächlich. Mhm. Ich bin halt keine Mama. Und ich möchte auch überhaupt keine Mama ersetzen. Und das ist auch so ein bisschen der Gegenwind, der kommt. Also ich erlebe es schon häufiger, dass da Kommentare kommen wie, ihr könnt das Mama streichen, ihr seid vielleicht eine Bonusfrau oder eine Bonusfreundin, aber ihr seid keine Mama. Und das finde ich daran halt so schwierig, weil es in so ein Konkurrenzdenken geht. Ich meine, es ist eine super herausfordernde Situation, wenn man sein Kind von einer anderen Frau betreuen lässt. Und das tun wir ja in Patchwork-Familien. Da sind einfach die Kinder in Umgebungen, die wir als leibliche Eltern gar nicht so kennen. Und das ist erstmal schwierig. Und wenn ich dann noch jemanden habe, der noch sagt, ich bin noch Bonusmama, dann kann das schon mal dazu führen, dass die denken, na ja, Moment mal, stopp. Also Mama bin ja ich. Und das kann auch dazu führen, dass es für das Kind halt herausfordernd ist, weil die ja natürlich auch sagen, na, ich habe ja eine Mama und die habe ich auch eigentlich echt gern und dich habe ich auch gern. Also von daher, ich nutze es gern, weil man einfach dadurch mittlerweile weiß, so um was es geht. Stiefmutter finde ich noch viel schlimmer, das erinnert mich immer so an die böse Hexe aus dem Märchen, das will ich am allerwenigsten sein.
Genau.
Aber ich suche immer noch so ein bisschen nach dem Begriff, der für mich passend ist, einfach weil ich, wie gesagt, auch keine Mama bin und da auch niemanden diese Rolle streitig mache.
Ja, ich muss gestehen, dass ich das schon nachvollziehen kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Sohn eine andere Frau noch irgendwie auch mit Mama bezeichnen würde, kann ich mir vorstellen, dass das was mit mir macht. Man wehrt sich da vielleicht tatsächlich ein bisschen dagegen. Ja. So, ich bin doch die Mama und ist auch kein Platz, den ich mir teilen möchte vielleicht. So kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Absolut. Und das ist ja halt auch, es impliziert ja halt auch dieses Bild von Mama, Papa, Kind. So, und dieses traditionelle Rollenbild, so dieses Verständnis von Familie wird damit ja auch ein Stück weit aufrecht erhalten. Also von daher, ich kann es total nachvollziehen, dass sich leibliche Mütter von diesem Begriff auch ein bisschen, ja, nicht bedroht, aber zumindest, dass es so ein ungutes Gefühl hinterlässt, kann ich total nachvollziehen. Deswegen, ich rate auch ganz, ganz oft den Coachings, wenn es so darum geht, so wer bin ich denn eigentlich, wie nenne ich mich denn eigentlich, das eben auch mit allen Beteiligten auszuhandeln. Ich hatte auch mal eine im Gespräch, die haben jede Woche was anderes ausprobiert. Da war es mal die Herzensmama, da war es mal, keine Ahnung, die Bundesfreundin, was auch immer. Da war es mal die Freundin vom Papa. Um dann einfach zu gucken, hey, wie geht's denn uns allen damit? Also ich finde, das darf sehr, 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 sehr individuell sein, so wie wir Familien nun mal sind. Also ja, von daher. Ja. Und meine Kinder, meine Bonuskinder, die wohnen ja in Frankreich, die sind ja ursprünglich aus Frankreich. Und die sagen zum Beispiel immer Belle Mère zu mir. Und das heißt ja übersetzt schöne Mutter. Und da habe ich auch gesagt, ich finde das total süß. Aber eure richtige Mama ist ja auch schön. So, also es gibt auch einfach, ich habe auch das Gefühl, in anderen Sprachen einfach kaum einen Begriff, der es einfach richtig beschreibt, was es eigentlich ist.
Aber es ist wirklich voll schön. Also es klingt schon, französische Sprache klingt ja auch immer schon so nett und so schön. Und dann auch noch diese Bedeutung. Toll, ja,
das,
cool.
Das auf jeden Fall. Ja. Es hat einen sehr, sehr schönen Klang dazu.
Genau. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, weil du es ja auch gerade gesagt und dann irgendwie ein bisschen korrigiert hast, eben wie nennt man denn als Bonusmama die Kinder? Also, ja. Jetzt gesagt, meine Kinder, also für, so, aber gibt's da dann, sagt man, Bonuskinder oder wie ist das?
Für mich ist es oft so eine Momentaufnahme tatsächlich. Also am Anfang hätte ich sie nie als meine Kinder bezeichnet, nie. Weil es war für mich so herausfordernd und ich habe es tatsächlich immer so gesehen, so dass die sind die Kernfamilie, Mama, Papa und die beiden Mädels und ich bin irgendwo da ein Teil in dem System. Aber ich habe mich nie als ein Teil davon gesehen. Und das hat sich bei mir in den Jahren tatsächlich gewandelt, dass ich eben auch einfach sage, wir alle sind ein Teil des Familiensystems und auch ich bin da ein ganz, ganz wertvoller Teil davon und habe einfach gemerkt, umso mehr ich in diese Akzeptanz gehe, umso häufiger rutscht mir dieses so meine Kinder eben auch raus. Ich würde es nie vor der leiblichen Mutter so sagen, einfach aus Respekt ihr gegenüber und gleichzeitig ist es für mich immer so ein Zeichen, ich sehe die Kinder als einen Teil meiner Familie und für mich ist es ein Zeichen von einer riesigen Entwicklung, die davon ging, dass ich mir gewünscht habe, ich hätte einen Mann ohne Kinder, bis hin zu, ich sehe sie jetzt als einen Teil in meinem Leben.
Ja, das ist schön.
Ja,
das ist richtig toll, ja.
Ein weiter Weg tatsächlich.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Auch viel, viel Arbeit an dir selbst, oder? Von der Vorstellung, die du hattest, hin zu einer neuen Vision, einem neuen Leben.
Ja, toll. Absolut. Ja. Also ich meine, ich war auf einer Rucksacktour durch Südostasien und habe diesen Mann beim Tauchen kennengelernt. So. Und ich glaube, das war so der Moment in meinem Leben, wo ich am allerglücklichsten mit mir selbst war. So, ich hatte eine schwierige Trennung überstanden. Ich war völlig selbstsicher und ich habe mein Leben als Single total genossen. Dann kommt der Mann. Und ich wollte keine Kinder zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt er auch noch und sagt, ich habe auch noch Kinder dabei. So. Und es war echt so, nee, also ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, keine eigenen Kinder zu haben. Ich wollte nicht fremdbestimmt sein. Ich wollte mich nicht an Schulferien halten. Ich will jetzt zum Yoga gehen, ohne zu gucken, dass da noch ein anderer Mensch versorgt wird. Und das ging dann halt auf einmal nicht mehr. So, das hat mich echt schon sehr herausgefordert, da niemanden irgendwie zu verurteilen und den Kindern auch nicht ein Gefühl zu geben, dass sie nicht erwünscht sind. Und das war für mich immer so ein ganz schwieriger Grad, mir einzugestehen, es ist schwer, ich habe meine Herausforderungen damit und gleichzeitig aber nicht die Kinder dafür zu verurteilen. Denn es war ja immer meine Entscheidung, mit diesem Mann weiterzugehen und die Beziehung fortzuführen. ich wusste nicht, wie es ist, wenn auf einmal da Kinder in meinem Leben sind, aber ich habe mich dennoch ja immer wieder dafür entschieden. Mhm. Und das wollte ich die Kinder nie spüren lassen.
Ja, das denke ich, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, da bei sich zu bleiben, oder? Das ist meine Entscheidung und da darf ich niemand anderen dafür verantwortlich machen.
Ja, genau. Und es braucht ja halt auch so ein, also erstmal so ein Bewusstsein dafür, so hey, was ist denn da eigentlich gerade los? Was stört mich hier gerade so sehr? Und eine so eine Situation war zum Beispiel, dass ich mich als Bonusmama nie integriert gefühlt habe. Also ich sollte irgendwie dafür sorgen, dass die Kinder zeitig ins Bett gehen, dass die Haare gemacht sind, dass die gesund essen. Aber ich durfte keine Entscheidungen treffen. Ich habe kein Mitspracherecht, in welche Schule die gehen, wie viel Medienzeit die bekommen. Ich kann immer nur meinen Input geben, aber ich gehöre halt nicht dazu. Und das war schon noch so ein Thema, wo ich wirklich an mir arbeiten durfte, wo ich das erkennen musste und dann aber auch den Mut haben durfte, um es zu sagen. Und zu sagen, damit geht's mir nicht gut. So, ne, das sind ja auch Gefühle. Also ich habe mich dafür auch echt geschämt, dass ich manchmal, wenn es hieß, die Kinder kommen, dass ich am liebsten gedacht hätte, so, okay, wo gehe ich denn hin? Und das da ist Scham und Schuld auch. Warum fühle ich mich so? Ist ein Riesenthema gewesen. Und das eben dann auch mit meinem Partner zu besprechen. Ja, das da durchzuarbeiten war natürlich auch für ihn nicht einfach. Ne? Zu hören, dass seine Partnerin sich jetzt gerade nicht auf seine Kinder freut, ist natürlich auch für ihn eine schwierige Situation gewesen.
Jetzt kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass das eine Situation ist, die viele Bonusmamas haben. Sie sind irgendwie in die Fürsorgetätigkeiten dann eingebunden, wenn die Kinder des Partners oder der Partnerin da sind. Und eben wie du sagst, eben wegen der Ernährung schauen oder sonstige Fürsorgetätigkeiten, da ist man dann automatisch im Alltag mit eingebunden, ist aber aus diesen großen Verantwortungsbereichen, Entscheidungen fürs Kind treffen, ausgeschlossen. Ich schätze mal, das ist eine Situation, die in diesen Konstellationen viele Menschen dann so kennen. Und was wäre denn da jetzt im Rahmen des Coachings, wenn da jemand dann kommt, für dich so ein paar Schritte, die man dann, also den ersten hast du schon genannt, eben mal das zu erkennen und zu akzeptieren, dass so ist die Situation, damit geht's mir nicht gut. Und dann, wie können mögliche Wege ausschauen, um mit diesem Spannungsfeld umzugehen?
Ist eine total spannende Frage, weil ich glaube halt nicht, dass es Schablonen gibt, die auf alle passen. Von daher, ich versuche zuerst immer erstmal das Ganze zu normalisieren und eben aufzuzeigen, welche Dynamiken in Patchwork-Familien eigentlich vorherrschen. Und die sind nun mal anders, als sie in Kernfamilien sind, in diesen traditionellen Familien. Da versuche ich erstmal aufzuklären, warum es einfach so normal ist, dass wir uns so fühlen. Und dann würde ich auch immer ein bisschen gucken, was sind denn für Ressourcen da? Also was kann die Bonusmama in dem Moment für sich tun, wenn sie eben merkt, okay, das macht mich gerade wütend, das macht mich traurig, was auch immer, was brauche ich jetzt gerade, damit es mir besser geht? Kann ich mir das selber geben, indem ich, keine Ahnung, indem ich eine Runde spazieren gehe oder brauche ich gerade eine Umarmung von meinem Partner? Und dann sich sozusagen so ein Potpourri an, ich sag jetzt mal, Handlungsmöglichkeiten aufzustellen und dann zu sagen, okay, jetzt für die Situation kann ich mir jetzt gerade das rausgreifen und dann sozusagen danach agieren. Oder wir schauen direkt in die Kommunikation. Wie kann ich das denn so kommunizieren, dass mein Partner versteht, ich tue das jetzt für mich und nicht gegen dich. Ich habe deine Kinder dennoch gern und gleichzeitig brauche ich das gerade und deswegen suche ich gerade das Gespräch mit dir. Und dann eben auch zu gucken, wie kann denn dann das Paar die Situation auffangen. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Partner das so entwickelt, weil er kann das ja oft nicht nachvollziehen, was in mir los ist. Ne, für ihn ist es auch anstrengend, wenn die Kinder da sind. Und er sagt immer, sobald die Kinder ihn anlachen, ist es so ein, ach, ist alles okay. So, und für mich ist das oft noch ein Trigger zusätzlich, dass ich denke, jetzt wollen die noch mehr von mir. Jetzt muss ich ja noch mehr geben. Okay. Und in dem Moment kann es halt so schlecht nachvollziehen. Und dann haben wir für uns zum Beispiel die Strategie entwickelt, dass er sieht das sofort, wenn bei mir irgend sowas los ist. Und dann sagt er, ich weiß, es ist gerade hart, oder? Komm, ich umarm dich mal kurz. Und das hilft mir ungemein, dass er es anerkennt. Er muss es nicht nachvollziehen. Aber er ist da, er sieht's, und dann bin ich sozusagen, kann ich wieder auftanken. Und aber genau solche individuellen Lösungen brauchst dann eben auch in anderen Patchwork-Familien.
Und da hilfst du dann beim Erarbeiten und Hinschauen, wo wären Möglichkeiten, was braucht die jeweilige Person.
Genau.
Auch mit der Akzeptanz, dass gerade dieses nicht in die Entscheidungen, dieser Bereich, dass der einfach, dass es dafür keine Lösung geben kann.
Ja, und ich glaube, das haben wir ja in allen Familien, egal ob es eine Patchwork-Familie ist oder nicht. Ne? Also wir kommen ja immer mal wieder an unsere Grenzen. Und es gibt immer wieder Momente, in denen wir einfach sagen, so, es ist gerade viel, so, und jetzt brauche ich hier was. Also das ist, glaube ich, etwas, was sich nicht von anderen Familien unterscheidet, nur die Dynamiken dahinter sind oft ein bisschen anders. Mhm.
Apropos Dynamiken, jetzt stelle ich mir eine Dynamik in diesem vergrößerten System, möchte ich es jetzt mal nennen, besonders schwierig vor, und das ist die Dynamik zwischen leiblicher Mutter und Bonusmama. Das ist jetzt nur meine Fantasie. Ich hoffe, ich reproduziere damit kein Klischee. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Coaching-Anfragen auch diesbezüglich kommen. So, wie kann ich als Bonus-Mama gut mit der Ex-Partnerin und Mutter der Kinder, die wir alle gemeinsam jetzt versorgen, umgehen? Was sind da so deine Erfahrungen und vielleicht auch ein paar, du sagst, es gibt keine Schablonen, aber vielleicht gibt es so ein paar Ideen oder Gedanken, die man mitnehmen kann, wenn man dieses Spannungsfeld kennt.
Zum einen, glaube ich, müssen wir immer unterscheiden, ob ein Konflikt, der da vielleicht vorliegt, hochstrittig ist oder nicht. Mhm. Also sprich, wenn in einer Trennungssituation die Eltern sich nicht mehr einigen können, wenn das endlose Gerichtsprozesse sind, wenn Verleugnungen im Raum stehen, wenn Gerüchte verbreitet werden, wenn dann auch die Kinder so instrumentalisiert werden und dann die in solche Loyalitätskonflikte kommen. Ich glaube, das ist das eine, das ist das Extrem. Und da, glaube ich, muss es einfach super krasse Richtlinien geben, dass wir sagen, wir kommunizieren nur über E-Mail, wir kommunizieren das über die Anwälte, da werden die Umgangsregelungen richtig starr festgelegt, so dass wir wenigstmöglich Konfliktpotenziale im Alltag haben. Das ist so das eine. Und dann haben wir ja das Normale, sage ich mal. Also diese hochstrittigen Fälle, die sind ja vergleichsmäßig relativ gering. Ich glaube, die liegen so bei 10% von allen Trennungsgründen oder Trennungsfällen. Also die sind relativ wenig. Und dann haben wir eben den, wo wir natürlich sagen, eine Trennung geht auch manchmal und häufig mit Konflikten einher. Und gerade wenn dann vielleicht auch noch die neue Partnerin des Vaters der Grund dafür ist, dann haben wir einfach solche Konflikte vorliegen. Generell, ich empfehle immer, dass man sich als Bonusmama erstmal aus der Kommunikation raushält. Ich muss nicht meinen Senf noch dazugeben, wann die Kinder wo abgeholt werden. Das können die miteinander ausmachen. Es ist ja auch nicht meine Ex-Partnerin. Meine Rolle, ich sehe meine Rolle als Unterstützung für meinen neuen Partner, dass er das mit seiner Ex sozusagen klären kann. Aber ich halte mich da generell erstmal raus. Und ich glaube, das ist ganz oft erstmal so ein Thema, wo wir gucken müssen, wo sind denn diese Berührungspunkte und wieso entstehen die eigentlich? Ganz, ganz oft sind das ja dann solche WhatsApp-Chats, wo jeder irgendwie noch was mitgeben muss. So von wegen, denk dran, morgen regnet's, pack die Regenhose ein. Also all diese Gefühle, die damit einhergehen. So, hey, ich habe das Gefühl, der traut mir das nicht zu. Und alle solche Sachen. Da glaube ich, da geht's wirklich erstmal wie so eine Zwiebel, das so zu schälen. Zu gucken, was ist denn eigentlich das ursprüngliche Problem. Und dann, ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass sobald Bonusmamas da klarer sind für sich selbst, kommt auch die Klarheit wieder ins System. Also sobald die sagen können, das ist meine Rolle, hier bringe ich mich so ein, hier halte ich mich raus, dann geht das auch automatisch. Ich vergleiche das immer so gern mit so einem Kugelstoßpendel, was wir vom Arzt kennen. Wir sind die erste Kugel und wir stoßen das System an. Und auf einmal kommt es ins Schwingen. So, und das habe ich oft das Gefühl, dass es einfach da schon hilft, wenn ein Teil erstmal Klarheit reinbringt. Und ich muss aber dazu auch sagen, ich habe das tatsächlich so nicht erlebt. Also ich bin der Mama der meiner Bonuskinder unglaublich dankbar. Die ist eine ganz, ganz tolle Frau. Die hat es mir nie schwer gemacht. Sie hat nie schlecht vor den Kindern über mich geredet. Die ist unglaublich entgegenkommend, weil sie eben auch sagt, so das Wichtigste sind ja die Kinder.
Okay.
Und das glaube ich, da das müssen wir und dürfen wir auch immer wieder in den Fokus rücken. So, es geht ums Kindeswohl. Und wenn unsere Kinder merken, wie wir Erwachsene uns streiten, dann macht das doch auch was mit den Kindern. So, und dann eben auch zu sagen, okay, dem Kind zuliebe, ich sag dazu jetzt mal nichts, sondern ich beschwere mich vielleicht bei meiner Freundin darüber. Kann man ja machen. Das
ja. Darf muss ja auch raus. Sein.
Eben, es muss raus, aber eben wirklich da das Kindeswohl so weit im Blick zu haben, dass ich sage, alles, was damit zu tun hat, muss das Kind nicht erfahren. Also das glaube ich, das hilft halt einfach oft. Und das ist auch so ein Thema, gerade auch ich in meiner Arbeit, ich spreche ja sehr, sehr viel über meine Erfahrungen. Und es war mir immer ein Anliegen, alles so zu schildern, dass wenn es die Kinder irgendwann mal hören, dass sie eben nicht das Gefühl haben, so hey Sally, du sprichst gerade über unsere Mama oder über uns. Also das ist halt auch so ein Thema. Also für mich ist das Kindeswohl von den beiden so hoch und dann schlucke ich vielleicht lieber auch mal was runter oder bespreche es in einem anderen Rahmen, aber nicht in dem, wo die Kinder es mitkriegen können.
Das ist eigentlich auch schon die Antwort auf meine nächste Frage tatsächlich, weil ich auch noch fragen wollte, wie man denn auch ein bisschen die Kinder dabei unterstützen kann, dass es nicht zum Loyalitätskonflikt kommt, zwischen also einmal den getrennten Eltern und jetzt vielleicht auch noch eben ein anderer Mensch, der immer wichtiger wird, im Alltag eine größere Rolle spielt. Auch diese, du da kannst meine Mama nicht ersetzen, vielleicht auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen Reibereien in die Richtung. Aber also du kannst gerne noch mehr dazu sagen, aber dieser Fokus auf das Kindeswohl und sich da auch mal zurückzunehmen und die Entscheidungen im Sinne der Kinder für die Kinder zu treffen und Konflikte von ihnen da auch ein bisschen fern zu halten, scheint mir da schon ein guter Weg zu sein, um diese Loyalitätskonflikte auch für die Kinder zu vermeiden.
Absolut. Und ich würde gar nicht sagen, dass wir immer also in Konflikt von einem Kind fernhalten müssen.
Okay.
Weil für Kinder ist es ja auch wichtig, dass sie sehen, so hey, die vertragen sich auch wieder und so schlichtet man das ja auch. Und gleichzeitig geht es um die Art und Weise, wie wir es tun. Also wenn die Mama vor mir steht und es um irgendwas geht, wo ich in einer anderen Meinung bin, dann kann ich das natürlich sagen. Aber ich sollte dann dahinter nicht sagen, hey, die blöde Kuh, die geht mir jetzt langsam echt auf den Senkel. Das ist das, was schwierig wird für Kinder. Und was ich ganz, ganz oft empfehle, ist mit den Kindern genau über die Loyalität zu sprechen.
Okay.
Auch wirklich das von Anfang an klar zu formulieren und zu sagen, du, ich weiß, du hast eine Mama und die Mama wird immer ganz, ganz wichtig sein in deinem Leben und die hat einen riesen Platz in deinem Herzen. Ich glaube, dass dein Herz so groß ist, dass ich da vielleicht Platz finde. Aber wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, denn du hast einen Platz in meinem Herzen. Und dann schauen wir einfach. Aber du musst nie das Gefühl haben, dass die Mama nicht mehr wichtig sein darf. Ich weiß, dass du eine Mama hast und dass die ganz, ganz wichtig für dich ist. Also egal, wie alt ein Kind ist, man darf es doch auch mit dem Kind besprechen. Also auch wenn es schwer ist, aber ich glaube, das können Kinder und sollten Kinder auch hören. Also dass wir wissen, so hey, da ist genug Platz für alle. Du hast genug Liebe für alle.
Ja, und ich denke, es ist auch, Kinder sind ja auch feinfühlig, oder? Die spüren ja auch ganz viel, oder? Dass irgendwo Spannungen sind, irgendwo vielleicht auch mal, sie können es nicht genau benennen und nicht den Finger drauf halten, aber sie merken, dass die Sally ist dann anders, wenn die Mama dabei ist oder irgendwie die Körpersprache verändert sich in einer gewissen Situation oder plötzlich solche Dinge merken sie ja auch. Und wenn man da dann ein bisschen offener drüber spricht, eben aber natürlich ohne Abwertungen und Beleidigungen und sonst was, sondern einfach das ein bisschen offen kommuniziert, ja, dann verhindert man in den Kindern ja tatsächlich auch, dass sie irgendwelche Fantasien darüber kriegen, ob sie irgendwas ausgelöst haben oder ob es dabei um sie geht. Also es hat ja auch in gewisser Weise, auf diese Art und Weise, die du jetzt gesagt hast, wie man gut kommuniziert, hat es ja auch einen schützenden Effekt.
Ja, absolut. Und es erweitert eben auch diesen Lebensraum von Kindern, ne? Also wie schlimm ist es denn, wenn sie, zum Beispiel, wenn meine Bundeskinder zu uns kommen, wenn sie da nicht von ihrer Mama berichten dürften? Mhm. Also wie schwer ist denn das, wenn sie immer das Gefühl haben, sie müssen so etwas verheimlichen? Das wird hier nicht besprochen. Also von daher, ich frage auch ganz oft, so, wie war denn das mit der Mama? Was habt ihr dann gemacht? Wo wart ihr denn? Oder auch über ihren Alltag. Also ich frage auch ganz oft so, was esst denn ihr? Wann macht ihr Hausaufgaben? Wie läuft denn das ab? Also weil ich zeige dann halt auch das Interesse daran und möchte damit eben auch vermitteln, es ist okay, ihr habt eben zwei zu Hause und das darf auch alles total unterschiedlich sein. Aber es darf halt einfach sein. Ich glaube, das ist auch bei unseren Bonuskindern, bei meinen Bonuskindern ist es auch so, dass die leben echt in zwei verschiedenen Welten. Also die leben einmal in Frankreich, wo die, keine Ahnung, wo die bis um 9 früh schlafen, bevor sie in die Schule gehen und dann erst abends um 8 Abendessen und bis um 10, um 11 dann irgendwie noch wach sind. Das läuft hier ein bisschen anders.
Okay.
Und ich weiß nicht, wie oft wir da auch in den Ferien die Diskussionen haben, so von wegen, wieso müssen wir denn jetzt schon ins Bett? Es sind doch Ferien. So zeitig gehen wir ja nicht mal in der Schulzeit ins Bett. Ja, okay, es ist halt so. Bei uns ist das anders. So. Aber halt genau solche Sachen. Es darf eben unterschiedlich gelebt werden. Ne? Also, und dann können sich die Kinder irgendwann mal raussuchen, was sie besser finden.
Ja, okay. Ja. Fängt in Frankreich die Schule so spät an? Ja, dann ziehe ich jetzt sofort um. Dann muss ich ja Französisch lernen.
Also ich finde, das ganze System ist für mich sehr, sehr schwer zu begreifen. Die fangen relativ spät an und dann haben die über den Mittag auch 2 bis 3 Stunden Mittagspause. Die kommen halt auch echt erst super spät abends heim. Ach so. Alles ein bisschen anders.
Hat natürlich auch Nachteile.
Aber es ist halt einfach.
Späteren Schulstart wäre ich tatsächlich in Deutschland, Österreich auch, weil einfach gerade im Winter, das finde ich einfach Horror. Aber das ist natürlich ein anderes Thema, Schulsystem. Da muss ich mal den anderen einladen.
Ja, Schulsystem ist nochmal eine ganz spezielle Folge.
Ja, genau. Ja, da kann man auch recht viel drüber reden. Also da gibt es einiges zum Ändern.
Genau.
Nein, okay. Jetzt bin ich ganz abgekommen. Nein, genau, jetzt weiß ich es wieder. Das interessiert mich jetzt deswegen, weil die Katharina und ich in unserem ersten Buch Die Klügere gibt ab. Mhm. Da ging es natürlich ein bisschen um kleinere Kinder. Aber wir hatten dann einen Teil im Buch, wo wir überlegt haben, was könnte denn einer Mutter helfen, ihr Kind in die Obhut anderer zu geben, wenn sie sich damit schwer tut. Und da haben wir so ein bisschen überlegt, eben zum einen natürlich die Akzeptanz, die du jetzt schon genannt hast, dass eben andere Menschen Dinge anders machen. Also das ist etwas, was man, wenn man loslassen will, lernen muss. Ich muss damit leben können, dass es Unterschiede gibt im Umgang mit meinem Kind. Aber eben, es kann auch, dachten wir uns im Rahmen des Schreibens, und tatsächlich ist es auch meine Erfahrung im Beruf als Familienbegleiterin, dass es doch manchmal hilfreich und sinnvoll sein kann, wenn es gewisse Pfeiler gibt, auf die man sich geeinigt hat. Ist das etwas, was du in diesem vergrößerten System so auch erlebst, dass es irgendwo ein Übereinkommen gibt, bezüglich Fürsorgehandlung X? Ist es einem Elternteil besonders wichtig, dass das so gemacht wird? Also eben zum Beispiel, ich nehme jetzt Medienkonsum, gerade bei Größeren, dass sich dann alle verantwortlichen Erwachsenen auf einen Weg einigen, um da an einem Strang zu ziehen, so zum Beispiel.
Das ist eine schwierige Frage. Ich bezweifle, dass das immer möglich sein wird tatsächlich. Also wenn wir mal am Thema Medienkonsum bleiben, da gehen die Meinungen von meinem Freund und mir schon höllenweit auseinander. Also wir könnten uns noch nicht mal auf einen guten Kompromiss einigen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dann kommt auch noch seine Ex-Frau und ihr neuer Partner hinzu, weil die haben ja dann auch noch ein gemeinsames Kind und so, also da muss ja natürlich auch eine einheitliche Regelung für alle gefunden werden. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ich würde aber einfach mal behaupten, dass zwei Menschen, die irgendwann mal ein Kind zusammenbekommen haben, das getan haben, weil sie bestimmte Werte teilen. Und diese Werte, glaube ich, bleiben gleich. Zum Beispiel ist es meinem Partner und seiner Ex-Frau immer wichtig gewesen, dass die Kinder höflich sind, dass sie, ja, dass wir am Tisch essen, solche Sachen. Und das haben wir natürlich übernommen, weil das eben auch Werte sind, die uns wichtig sind. Wir haben als Paar schon darüber gesprochen, was wollen wir den Kindern mitgeben? Was ist denn uns wichtig? Ist es jetzt wichtiger, dass wir irgendwie einen kontrollierten Tagesablauf haben oder wollen wir mehr Freiheit? Wo sind wir denn da? Das, glaube ich, ist tatsächlich wichtiger, dass es in den einzelnen Familiensystemen klar ist.
Okay.
Weil Kinder sind super resilient und können sich auch total anpassen. Und keine Ahnung, wenn, wie bei uns, die Essenszeit ist bei uns um 6, während sie in Frankreich um 8 ist, dann stört das die Kinder nicht. Aber die müssen es wissen. Und es wäre viel schwieriger, wenn sie bei uns jeden Tag unterschiedliche Zeiten hätten. Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass das innerhalb eines Systems geklärt sein sollte, bevor es mit, im Idealfall ist es natürlich so, ne, dass im Co-Parenting haben wir das ja auch genau, dass da eben diese Sachen alle gleich gemacht werden. Das ist aber halt oft nicht möglich, gerade wenn wir mit solchen konfliktbehafteten Familiensystemen zu tun haben.
Aber also als Co-Parenting würde es prinzipiell so anlegen, dass man versucht, gewisse Bereiche zu finden, die ähnlich sind oder gleich. Okay, ich verstehe.
Ja,
okay,
genau.
Und wie gehe ich dann damit um, wenn es einen Bereich gibt, der massiv auseinanderklafft, so dass es für die Kinder dann zum Beispiel auch wirklich schwer auszuhalten ist? Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn, wir bleiben einfach beim Medienkonsum, der bietet sich immer so an, weil der halt einfach auch schon ein Pulverfass ist. Aber das eine kleine Familiensystem fährt eine, sagen wir, eher restriktive Variante, sehr, sehr beschränkt, und der andere ein komplett laissez-faire und open-end, was ja, glaube ich, schon auch dann für die Kinder schwer zum Aushalten und zu handeln ist, weil die Differenz, wenn es zu groß ist, gäbe es da dann von deiner Seite irgendwie einen Ansatz?
Ich habe tatsächlich noch nie die Erfahrung gemacht, dass es für Kinder so schwierig ist, wenn wir klar sind. Wenn wir, also gerade wenn wir am Thema Medienkonsum bleiben, Kind A hat bei der Familie eben Open-End und kommt dann in die Familie mit dem restriktiven Modell und sagt eben so, und hier hast du jetzt nur eine halbe Stunde Tablet-Zeit. Und das Kind sagt, boah, das ist total doof, bei Mama darf ich das immer so. Und und dann geht's um die Klarheit. Wenn ich dann klar bleibe und sage, das verstehe ich verstehe, dass sich das gerade frustriert, dass du dich darüber ärgerst und die Mama macht das so und bei uns ist es so. Punkt. So, und dann, glaube ich, können das Kinder schon sehr, sehr gut handeln. Wenn es jetzt wirklich zu diesen Konflikten kommen würde, dann, glaube ich, ist es wichtig, dass sich da die Erwachsenen nochmal hinsetzen und sagen, wir haben hier einen Wertekonflikt untereinander. Und wie können wir den klären, damit es dem Kind gut geht? Dann, glaube ich, brauchst du ein ganz, ganz offenes Gespräch dafür. Aber wie gesagt, also das sind tatsächlich Sachen, da habe ich noch nie erlebt, dass Kinder damit Schwierigkeiten haben, sondern die Schwierigkeiten haben wir Erwachsene. Wir verurteilen das, dass in dem anderen Haushalt unglaublich viel Medienzeit ist, dass die ungesund essen, dass die nicht rausgehen am Wochenende, solche Sachen. Das ist bei uns Erwachsenen im Kopf tatsächlich. Aber würde dich das gern zurückfragen, ob du an deiner Arbeit als Familienbegleiterin, ob du damit Erfahrungen gemacht hast, wie du das wahrnimmst.
Genau deswegen habe ich auch gefragt, weil ich schon das Gefühl habe, dass da in diesen Unterschieden teilweise nicht nur für die Eltern, sondern auch für Kinder Schwierigkeiten gelagert sind, wenn es, also dass es dann eben zu Konflikten zwischen den jeweiligen Eltern oder und Bonuseltern dann wieder kommt, und weil zu oft ein Wechsel drin ist, was jetzt für kleinere Kinder dann vielleicht nochmal schwieriger ist als für Beispiel dann die Teenager. Und ich bin ja sehr, sehr großer Fan von Partizipation von Kindern, weswegen ich dann tatsächlich auch schon teilweise versucht habe, dass man auch die Kinder mit an den Tisch holt, sobald es ein gewisses Alter hat, wo man dann versuchen kann, eben auch, weil wir ja im Sinne der Kinder handeln wollen, zu schauen, was gibt es für Wege, die dann für alle passen, dann ohne dass eben das Kind da so gefangen ist zwischen diesen zwei Extremen. Und was wäre denn vielleicht sogar die Idee des Kindes, um das zu ändern? Und was würde es leichter machen, sich in das eine System einzufügen, den Übergang vielleicht auch leichter machen, weil so ein Kind, das mit getrennten Eltern aufwächst, hat ja dauernd Übergänge hin zum einen, zurück zum anderen. Und also ich schätze schon, ich bin auch der Meinung, dass Kinder ganz viel, ganz, ganz flexibel sind, kognitiv und sich super anpassen können. Also da ist eine wahnsinnige Kraft dahinter, eben wie du schon gesagt hast, auch eine große Resilienz. Es gibt aber doch so ein paar Orientierungseckpunkte, wenn die zu sehr auseinanderklaffen, kommen sie schon innerlich in einen Konflikt oder in eine Unruhe. Es ist ein bisschen Verunsicherung dahinter, da wo ich dann denke, dass es wertvoll sein könnte, wenn eben, wie du sagst, irgendwie alle nochmal an den Tisch kommen oder die leiblichen Eltern mit dem Kind an den Tisch kommen, sollte es mit den Bonuseltern noch nicht funktionieren, an einen Tisch zu sitzen, weil es noch zu konfliktbehaftet ist, dass die leiblichen Eltern mit dem Tisch, Kind an den Tisch sitzen und vielleicht auch mit Hilfe von einer professionellen Person, einem Coach, einer Erziehungsberaterin, einer Mediatorin oder Mediator zu sagen, so wie können wir nur bezogen auf dieses Thema einen Weg finden, der für alle passt, ohne dass unser Kind da zerrissen ist zwischen diesen zwei Extremen. Den habe ich so auch schon erlebt, aber wie du sagst, es ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt der Regelfall, weil Kinder da schon recht flexibel sind im Anpassen.
Ja, ich fand das auch gerade total spannend, dass du nochmal gesagt hast, so dieses partizipative Einbringen der Kinder, und mir ist da auch sofort nochmal das Thema Familienkonferenz in den Kopf gekommen. Na, also da wirklich auch so ein Tool zu nutzen, und ich finde es total spannend, dann eben auch noch zu sagen, und jetzt holen wir uns nochmal den anderen Elternteil mit dazu. Also ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich finde, es ist eine super schöne Idee, eben zu sagen, wir besprechen das jetzt nicht nur in unserem Familiensystem, sondern wir holen das andere mit rein und schauen da mal, was sich da noch ergibt und wie sich da gerade jeder fühlt und was es gerade braucht, um die Situation für alle noch ein bisschen schöner zu machen. Finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Gedanke.
Freut mich, ja. Ich denke, da kann man sich auch ein bisschen einfach am Kind orientieren, oder? Wenn es da wirklich einen Bereich gibt, wo ein Leidensdruck entsteht, oder? Wo man, wo es anhaltende Konflikte gibt, weil die Differenz zu groß ist und vom Kind unaushaltbar, dann denke ich, ist das vielleicht so ein Signalpunkt, wo man sagt, okay, für dieses Thema müssten wir uns nochmal zusammensetzen, mit vielleicht auch eben, wenn es geht, mit dem Kind, mit den leiblichen Eltern und einen gemeinsamen Weg finden. Diese Parteien dann wieder mit in ihr Familiensystem nehmen, in das neue Familiensystem. Ja.
Absolut. Und an der Stelle finde ich es eben auch so wichtig, nochmal zu betonen, dass es so hilfreich sein kann, wenn man sich da die Hilfe von jemandem außen sucht. Ne? Also es gibt tolle Beratungsangebote in Deutschland, die leider oftmals mit Wartezeiten verbunden sind, aber auch gerade mit so Mediatoren und die da auch auf Kinder ausgebildet sind, die da wirklich das raushören können. Da gibt's tolle Sachen. Und ich glaube, bevor so ein Konflikt eskaliert, da lieber rechtzeitig so eine Hilfe in Anspruch nehmen, um da eben wirklich das Kindeswohl sicherzustellen und da wirklich sowas schnellstmöglich zu regeln, bevor es so riesengroß wird.
Falls jemand aus Österreich zuhört, in Österreich bietet es die Erziehungsberatung in den einzelnen Bundesländern, also die jeweilige Erziehungsberatung des Landes bietet das an, das Trennungsgespräch zum einen, das man ja führen muss, bevor man sich, also wenn man Kinder hat, bevor man sich scheiden lässt, und auch dann in weiterer Folge Beratung, Unterstützung und Mediation, wenn es da rund um die Kindesversorgung zu Schwierigkeiten und Konflikten kommt, dass diese dort geregelt werden können. Also wer von Österreich zuhört, das ist eine sehr gute Anlaufstelle.
Für voll Deutschland gut. Es gibt doch
weiß ich es jetzt gerade gar nicht.
Es gibt doch in Deutschland den KIPP-Kurs, der richtet sich auch an Eltern in Trennung, wo eben auch nochmal wirklich detailliert dann auch nochmal in mehreren, ich glaube, es sind insgesamt 6 Sitzungen, auch so Werte besprochen werden und so. Also auch sowas kann ich immer sehr, sehr empfehlen, gerade wenn man im Trennungsprozess ist, dass man sich da eben auch schon mal umhört und da eben guckt, was ist denn wichtig.
Ja, voll gut.
Ja.
Ja, perfekt. Also mit diesen praktischen Tipps noch, wie man mit solchen Konflikten noch zusätzlich sich Hilfe holen kann, dann würde ich an der Stelle gern dann mich verabschieden. Wer jetzt sich gedacht hat, okay, das steht uns bevor oder in der Situation befinde ich mich gerade oder diesen Konflikt kenne ich auch als Bonusmama und sich mal bei Sally melden möchte. Sally, wo findet man dich und dein Coaching-Angebot?
Man findet mich ganz, ganz einfach auf Instagram unter Stief und Glücklich. Auf Spotify, der Podcast, der heißt Bonusgeflüster. Und ansonsten, glaube ich, wenn man Stief und Glücklich einfach googelt, dann findet man mich recht schnell.
Sehr cool. Ich packe das auch noch in die Shownotes. Wer es jetzt nicht schnell genug mitschreiben konnte oder im Auto sitzt und nichts zum Schreiben hatte, packe ich euch das in die Shownotes, damit ihr das noch da nachgucken könnt. Und speichert euch die Folge dann am besten ab. Dann ist es leichter zum Finden. Wer uns jetzt gerade zum ersten Mal gehört hat und uns auch folgen möchte, wir sind auf Instagram mit mamafürsorge.podcast mit UE geschrieben, eben das Mama für Sorge und natürlich auf Spotify, Apple Podcast und Co., wo ihr uns auch gerne abonnieren könntet, die Glocke markieren, damit ihr immer informiert werdet, wenn die nächste Folge kommt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr gerne zuhört und uns mal 5 Sterne dalasst, damit noch mehr Menschen von unserem Angebot erfahren. Und dann sage ich herzlichen Dank, Sally. Schön, dass du da warst.
Voll schön. Danke dir für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Und wir hören uns wieder in 7 Tagen zur nächsten Folge des Mama für Sorge Podcast. Bis dann.
Ciao.